Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausee.ch.
Das ist der vierte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» erste Hälfte 24 mit Ausschnitt aus dem spannendsten und interessantesten Gespräch mit folgenden Gästen. Der Marcel Dettling, SVP-Präsident aus dem Kanton Schweiz. Der Domenico Girel di Giovanel, er ist Philosoph, Religionswissenschaftler und Offizier und Autor von einem Buch unter dem Titel «Aufzeichnungen aus der Hundehütte». Und der Uli Frey, Fotograf, ehemaliger Zahnarzt und Musikredakteur. Unserem ersten Gast in dieser Sendung, Marcel Dettling, habe ich natürlich gewisse kritische Fragen stellen müssen. Aber zuerst noch wollte ich von ihm wissen, wo er denn seine Stärke sieht.
Die Stärke, glaube ich, habe sehr gerne Menschen. Ich kann gut kommunizieren mit den Leuten. Ich kann gut zuhören auch. Das, glaube ich, darf ich auch sagen, ist auch eine Stärke von mir. Ja, ich glaube, wenn man sich auf das abbrechen.
Okay, jetzt kommen wir noch auf die andere Seite und Schwächen.
Die Schwäche ist auch manchmal zu wenig Nein sagen. Bin ich manchmal vielleicht zu wenig hart, auch bei den Kindern.
Sie sind in der Nein-Partei. In der Nein-Partei. Dort sagen sie ja die ganze Zeit Nein.
Wir sind in der Schweizer Partei. Die, die zu der Schweizer Org haben, darum müssen wir manchmal auch Nein sagen. Das ist der richtige Weg. Und ich vergleiche es manchmal mit der Familie. Auch bei den Kindern muss halt eins mehr manchmal Nein sagen, damit es richtig rauskommt.
Sie kommen von Oberrheinberg. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Oberrheinberg. Ich habe dort Skifahren gelernt. Wir sind dort in die Ferien gegangen, weil für das Bündner La Rosa Davos hat das Geld nicht gelangt. Im Hotel Rockenstock bin ich den Skilift gefahren, bevor es noch den Hochhybrid gegeben hat. Und hat durch das eine ganz spezielle Beziehung. Und jetzt sind Sie Bergbauer. Wie viele Kühe haben Sie denn?
17. Normaler, typischer, mittlerer, kleiner Bergbauerbetrieb. Und wir haben einen Haufen Schafe, wir haben steile Pörter. Aber übrigens ist ein relativ steiles Bergdorf. Und um die bewirtschaften, haben wir vor allem viel Schafe. Dort sind etwa im Sommer bis zu 50 Stück.
Also, Sie haben am Anfang von Ihrem Leben, im früheren Lebensstil, haben Sie so zwei Schicksalsschläge. Der erste war der Tod der Mutter.
Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis für die ganze Familie. Ich denke vor allem jetzt in der heutigen Zeit als Vater, als Frau von drei Kindern, wie schwierig es für den Vater war mit uns fünf. Die Älteste war knapp 18 und der jüngste Bruder war 19 Monate alt.
Und Sie waren 12?
Ich bin 12.
Und dann ist man zu der Grossmutter gekommen?
Die Grossmutter ist zurückgekommen, vorher schon, als die Mutter die Krebskrankheit hatte.
Sie hat Brustkrebs gehabt.
Sie war ja der Mutter und die ist dann auf den fremden Betrieb. Ihren fremden Betrieb ist sie am Schwiegersohn helfen mit dieser Familie.
Und was meinen Sie, was hat das für Sie für Auswirkungen gehabt, dass Sie so früh Mutter verloren haben? Wahrscheinlich hätten Sie Verantwortung übernehmen in der Familie.
Ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen dort, wo man gelernt hat, man schaut zueinander. Man hilft einander, auch in der Familie, die wichtigsten Zellen, auch heute noch nach wie vor im Staat. Man schaut zueinander, hilft einander aus. Wir haben das in der Familie selber gestemmt nachher, also auch Haushaltarbeiten und so weiter. Da, oder auch zum kleinen Bruder geschaut. Da hat jeder gewusst, man hat seine Aufgabe und wir stemmen das. Also wir haben keine externe Angestellte oder etwas so gehabt. Wir haben das ganz allein gemacht. Und das hat mich gelehrt. Man schaut zueinander und hilft einander.
Und dann mit 18 ist der zweite Schicksalsschlag gekommen.
Also, ja. Meinen, ja, das ist ein persönlicher.
Und können Sie mal erzählen, was da passiert ist?
Ich war im Lehrjahr und bin mit der Hand in einen Holzfrieser reingekommen. Ich musste Brennholz bereit machen für den Winter. Und ich war zu früh fertig mit der anderen Arbeit. Und hat der Chef gesagt, wenn du nichts anderes zu ist, kannst du das Gädeli, das ist ein Stall, in einem so Park unten, kannst du Holz friesen. Und dann hat es mir die Hand reingenommen. Die vier Finger abgefräst. Und ich habe einfach gewusst, vom Nothelferkurs, du musst jetzt die Hand aufheben, damit nicht verblüht ist. Und du musst sofort auf das Betriebszentrum retour, weil dich vermisst niemand.
Aber im Spital gibt es ja dort nicht. Oder in Oberrheinberg?
Nein, das ist Zapperswil-Jona.
Ah, Zapperswil-Jona ist das passiert. Ah, okay. Ja. Ah.
Und aber das Spezielle daran ist, ich musste mit dem Traktor mit diesen vier Fingern abgehauen sein. Ich musste den Traktor fahren, zum Alarm schlagen, damit überhaupt jemand gewusst
hat. Haben wir die dann nicht mehr können annehmen?
Es sind rechte Zempe in so Holzfriese und die sind nur noch angemeldet. Da war nichts mehr rum.
Wow, was hat das mit Ihnen gemacht, wo Sie plötzlich gemerkt haben, das ist glücklicherweise noch die linke Hand, Sie sind glaube ich Rechtshänder. Aber trotzdem, da bin ich in gewisser Hinsicht ein bisschen eingeschränkt in meinem weiteren Leben.
Ja, im ersten Moment ist eine Welt zusammengebrochen, weil du hast dir überlegt, was kannst du alles nicht mehr machen. Das geht vor allem zuerst durch den Kopf.
Eben.
Und, aber am anderen Morgen im Spital bin ich total überrascht gewesen, als der Doktor ins Zimmer ist und hat gesagt, du kannst schon heimgehen. Da habe ich realisiert, ja, in dem Fall kann das ärztetechnisch nicht so schlimm sein. Und es ist dann auch so gewesen. Nach 2 Monaten konnte ich die Lehre fertig machen. Und es ist vom ersten Tag an aufwärts gegangen. Darum ist es gut, dass man ein positiver Mensch und rührt nicht
alles an. Das sind Sie geblieben?
Ich denke, das bin ich geblieben, ja.
Sie haben gesagt, 5 Kinder sind es. Warum haben Sie den Hof geerbt?
Ja, geerbt.
Also, ja,
so einfach ist es nicht. Ich habe ihn übernommen mit 21. Der Grund war, der Vater hat einen guten Job bekommen. Er ist mit Leidenschaft ist aber Unfallzüchter und auch heute noch. Und hat beim Verband, beim Unfallzuchtverband, einen Job bekommen. In der ganzen Schweiz dürfen gehen, Brunfee, braune Kühe anschauen und benoten, mit Noten. Und durch das ist der Betrieb daheim frei gewesen. Und da hat er mich gefragt, willst du übernehmen oder nicht.
Und die anderen Kinder haben da zugestimmt?
Ja, die älteren Schwestern hatten kein Interesse, die Jüngeren damals auch noch nicht. Und der kleine Bruder ist noch in der Primarschule. Damals.
Also dann sind Sie eigentlich fast automatisch der, der das übernehmen sollte.
Zu dem Zeitpunkt war es so. Und heute haben wir die dritte Bauernausbildung gemacht. Die Schwester hat ja nach der Krankenschwesterausbildung auch noch nachgeholt. Und der Bruder hat die höhere Fachschule gemacht im Bereich Landwirtschaft und ist heute an der landwirtschaftlichen Schule.
Eben, aber den Hof haben Sie.
Den Hof habe ich. Ja.
Sie haben eine Bilderbuchkarriere gemacht, ziemlich gut geplant. Mit 17 sind Sie als Gründungsmitglied von der jungen SVP im Kanton Schweiz, sind nachher Kantonsrat geworden. Mit 34 bereits sind Sie Nationalrat geworden, jetzt mit 42 Präsident von der grössten Partei. Das sieht sehr geradlinig und sehr geplant aus.
Ja, wenn man es so anschauen würde, könnte man wirklich meinen, es ist geplant. Es war sehr geprägt mit einem Haufen Zufällen. Es war überhaupt nicht gesucht. Das
Einzige, was heisst Zufall?
Bei der Gründung der Jungpartei, das war ein bewusster Entscheid. Und trotzdem, ein Kollege, der mich mitgenommen hat und gesagt hat, du, da ist die Gründung, kommst nicht damit, du bist ja politisch interessiert.
Aber wenn Sie einen anderen Kollegen hätten, wäre es ja zu einer anderen Partei gegangen.
Nein, zu der JUSO wäre ich nicht gegangen.
Nein, aber vielleicht zu der CVP oder
FDP? Nein, der Vater war in der CVP.
Aha.
Mittlerweile auch nicht mehr. Aber seit der Abstimmung 92 war für mich klar, da kommt nur die SVP in Frage.
Gut, dann sind Sie also dort angegangen und die Karriere haben Sie gemacht. Und jetzt sind Sie eigentlich der Bilderbuchkandidat gewesen, der Nachfolger, Nachfolger vom früheren Bilderbuchkandidat Toni Brunner in der Partei, wo es fast noch Milliardäre und Akademiker hat am Drücken. Thomas Matten, Magdalena Mortullo-Bloch, Christoph Blocher, Thomas Asche, Hans-Uli Vogt, Peter Keller, Generalsekretär und. Hat es wieder einen Bauer braucht, oder, an der Spitze. Und der Dettling, der ist idealtypisch da zur Verfügung gestanden.
Wir haben sehr viele Bauern, auch jetzt bei den letzten Wahlen haben wir wieder enorm viele Bauern können gewinnen für das nationale Parlament. Aber nicht nur, wir haben den Unternehmer Manuel Struppel mit einer Gartenbaufirma, Sandra Solberger mit einem Malerbetrieb, der Christian Imark, der eine Zeltbaufirma hat. Also
aber an der Spitze sind auch vor allem die Akademiker in den letzten Jahren. Und das Image hat man irgendwie nicht mehr so toll gefunden für die Volkspartei, obwohl da bei der letzten Grossveranstaltung Magdalena Bloch, also Martullo Bloch und Christoph Bloch auf dem Heuwagen reingefahren sind, die beiden Multimilliardäre. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ja, das haben wir sogar so geplant gehabt. Manuel Struppler und ich sind ein bisschen zuständig für was wollen wir für ein Bühnenbild und wie wollen wir die Schweiz präsentieren, wie wir sie eigentlich wollen.
Aber ist das
fake? SVP fake. Ist überhaupt nicht fake.
Der
Christoph Blocher ist gelehrter Bauer. Also
vor 60 Jahren.
Also, wenn ich 80 bin, dann bin ich auch vor 60 Jahren gelehrter Bauer gewesen.
Aber wenn Sie mit 80 sind und ein Milliardär sind, kommen Sie dann mit dem Heuwagen?
Vielleicht, wer weiß, braucht all bei uns. Oder? Ich bin sehr stolz, dass wir die ganze Breite haben. Von einer Magdalena Martullo, von einer Grossindustriellen, die Jobs schafft, bis zu den Bauern. Wir decken alles ab in dieser Schweizer Volkspartei. Und das macht mich doch recht stolz. Und vielleicht nur zum sagen, wer hat mich geholt damals im Parteileitungsausschuss. Das war der Albert Rösti und nicht jemand, den Sie jetzt ansprechen aus Herliberg. Das war der Albert Rösti, der gesagt hat, würdest du mit mir, mit dem Team mitschaffen.
Sie sagen, Ihr Selbstverständnis beruht darauf, in erster Linie, dass Sie Innerschweizer sind. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, ich bin stolzer Innerschweizer. Ich bin dort geboren, dort aufgewachsen, habe die Lehrjahre auswärts gemacht, aber ich kommst immer wieder gerne heim in der Schweiz mit diesen Bergen und nachher auch nach Hause. Du bist gleich zu Luzern, bist gleich zu Zürich. Also wir sind sehr zentral gelegen, wie es eben Zentralschweiz der Name schon sagt.
Aber es geht um mehr. Sie sagen, Ihre Lieblingshelden sind die alten 3 Eidgenossen. Sie haben gekämpft dafür, dass wir es gut haben und in Freiheit leben dürfen. Der Mythos von Rütli und Morgarten, der ist noch sehr stark bei euch. Man kämpft für die Freiheit gegen fremde Völker.
Ja, der Freiheitsbrief von der Eidgenossenschaft, von dem, was uns eigentlich heute ausmacht, dank dem dürfen wir in der Freiheit leben. Der liegt im Bundesbriefarchiv der Schweiz. Und darum haben wir sicher einen besonderen Bezug zu der Geschichte, die wir haben. Und das vermisse ich manchmal in der Schule. Das habe ich schon manchmal gesagt. Du lernst alle Lehrer, wenn Dinosaurier ausgestorben sind. Aber was die Geschichte der Schweiz ist, das wird in einem Nebensatz gelehrt in der Schule. Und das kritisiere ich.
Reden wir über etwas anderes. Sie haben als SVP-Präsident, wie Ihre Partei, eine Haltung, wo Sie sehr kritisch sind gegenüber einem grossen Staat. Ist das richtig?
Kommt drauf an.
Ja. Nein, generell. Also, der Staatsapparat ist aufgebläht worden.
Gegenüber dem eigenen?
Ja, gegenüber dem eigenen, ja.
Ja, einfach nicht zu viel zentralisieren. Die Schweiz ist aufgebaut föderal. Das ist ein Erfolgsmodell, wo eben Gemeinden auch relativ viel Mitspracherecht haben. Kantone, und wenn sie ins Bundeshaus hineinschlaufen, was hat damals der Architekt sich überlegt? Wenn sie hineinkommen und aufschauen, der Himmel in dieser Kuppelhalle, das sind Kantone, das soll zeigen. Das Dach, das uns dreht, das sind Kantone in der Schweiz. Und es soll nicht alles zentralisiert werden, wie beispielsweise die Franzosen. Die haben eine andere Kultur, politische Kultur dort. Die wollen zentralisiert regiert werden. Wir in der Schweiz wollen vor allem selbstständig sein, in den Gemeinden, in den Kantonen. Und der Bund soll sich auf das konzentrieren, was ihn angeht und nicht immer mehr Aufgaben
übernimmt. Also, der Staat soll ein schlanker Staat sein, der SVP, mit einer Ausnahme: Landwirtschaft. Genau das Gegenteil. Ja. Dort Milliarden und Milliarden werden hineingebracht. Und jedes Jahr ein Bauernlobby im Parlament ist erstaunlich erfolgreich. Komplimente etc. Aber ist das nicht inkonsequent?
Also wir haben uns geeinigt darauf, dass wir die Ernährung sicherstellen in der Schweiz und die Sicherheit. Das ist die Armee. Und für das wenden wir sehr viel Geld auf. Da sind wir auch bereit zum Aufwenden.
Haben wir die Ernährung sichergestellt in der Schweiz?
Die Ernährungssicherheit haben wir sogar abgestimmt mit einer Initiative. 80% haben damals ja gesagt. Nein, es ist ein Problem, sie sprechen den wichtigen Punkt an. Und da verlieren wir jährlich ganz, ganz einen Haufen Fläche vom Landwirtschaftsland. Nicht zuletzt wegen der übermässigen Zuwanderung, die wir haben. Weil wir müssen Häuser bauen, wir müssen Infrastruktur bauen. Wir verlieren das beste Land, das wir eigentlich brauchten, um die Leute zu ernähren. Und mittlerweile haben wir den tiefsten Selbstversorgungsgrad seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das macht mir sehr grosse Sorgen.
Eben, also Sie werden auch subventioniert als Bauer vom Staat. Wie viel kommen Sie eigentlich über?
Ja, Subventionierung kennt man seit 30 Jahren nicht mehr. Das heisst Direktzahlung, weil der Bund hat einen Leistungskatalog definiert.
Gut, okay.
Gesagt, wenn ich die Leistungen mache, da gibt es Zahlungen dafür. Gut. Subventionierung ist einfach früher, gewesen, wo pauschal einfach.
Also, wie viel kommen Sie über Direktzahlungen?
Ja, auf meinem Betrieb sind es, glaube ich, 576'000 Franken.
Gut, und dann haben Sie noch Einkommen als Nationalrat mit Kommissionen, wie viel etwa?
Das wird auch, keine Ahnung, um 100'000 herum sein.
Ah, ein bisschen mehr. Also, Sie sind eigentlich zu 80% Staatsangestellten.
Ja, wenn man so anschauen, ja, haben wir es so wie gebrungen.
Sie gebrungen, haben sich nicht gross dagegen gewehrt. Oder? Sie sind fast schon Beamten, ein Landwirtschaftsbeamten und ja, Staatsbeamten.
Das hat mir auch einer gesagt aus der Verwaltung. Da habe ich gesagt, ja, mit diesen beiden Jobs, wo du auf weit über 100% kommst im normalen Beamtenleben, habe ich gleich noch weniger wie der, der neben mir gehockt ist.
Okay. Etwas anderes, was ich schon gewusst habe, der Klimawandel. Für die Bauern ist die Klimaerwärmung nicht schlecht, haben sie gesagt. Und erwartet wahrscheinlich, dass bald in Oberrheinberg Ananas gepflückt werden, oder? Ist das das?
Nein, das kann man nicht davon ausgehen. Aber ich habe damals in diesem Interview ausgeführt, dass es eine Zeit gegeben hat, wo der halbe Planet zugefroren ist, wo es Gletscher am Ansteigen waren, wo ganze Dörfer wegrationalisiert worden sind wegen dem Gletscherwachstum. Es war keine einfache Zeit gewesen, damals für die Leute, die dort länger gelebt haben. Ja, das spielt doch keine Rolle, ob es länger her ist. Aber die es damals betroffen haben, das ist ganz schlimm.
Aber der Klimawandel ist
der Hungers nicht ausgelöst. Ja, die Leute sind gestorben an dem.
Aber Sie vergleichen doch das nicht mit der heutigen Zeit, wo der CO2-Ausstoß weltweit ganz klar als Hauptverursacher von der Klimawerbung von allen wichtigen, relevanten Experten eruiert worden ist. Können Sie doch nicht gleichsetzen?
Meine Aussage war, und die wiederhole ich auch gerne nochmal, falls Sie es zu wenig genau damals durchgelesen haben, das Interview. Ich bin der Meinung, wir halten den Klimawandel nicht auf.
Und eben, das Geld, sagen Sie, Sie haben kapituliert.
Und das Geld ist besser investiert, wenn wir es investieren in die Anpassung und uns damit abfinden, dass passiert etwas da aussen. Und jetzt müssen wir das Geld investieren, um die Wasserversorgung sicherstellen, zum Hochwasser können besser eindämmen in Zukunft. Und es gibt so viele Sachen, die wir klären in Zukunft im Umgang mit dem Wandel des Klima. Da ist es besser investiert, wenn wir jetzt das an die Hand nehmen.
Nein, man muss verhindern, dass es schlimmer wird, weil die Erwärmung ist ja klar. Jedes Jahr gibt es schlimmere Vorfälle an den verschiedensten Orten der Welt, wo man sie noch nie erlebt hat. Und sie sagen, man kann es nicht aufhalten. Natürlich kann man es aufhalten, indem man die Klimaerwärmung versucht abzutempieren oder vielleicht stoppen, weil jetzt kommt dann der nächste Hitzesommer, oder? Und irgendwann einmal werden das die Leute auch bei uns nicht aushalten und dann werden sie sagen, wir müssen jetzt alle Anlagen oder alle Wohnungen und Häuser klimatisieren und dann explodiert noch die Stromversorgung in der Schweiz, die wir nicht mehr bewältigen.
Ja, wie gesagt, die Schwankungen, die hat es immer gegeben, da wo ich wohne, in dem Dorf, da war früher überhaupt nichts, wo es eben noch ganz kalt geworden war. Da hat man nachher angefangen, dank der Erwärmung damals, oder? Weil es ganz kalt war, dank der Erwärmung, hat man können nachher dort oben auf eine Urbar machen, man konnte Tiere halten, man konnte den Wald anverrotten, man konnte ganzjährig dort oben wohnen. Oder auch die Leute damals mussten sich müssen anpassen.
Ja, aber,
das hat auch nicht funktioniert.
Gut, aber dort ist der Eingriff vom Menschen in das Ganze ist klein gewesen. Heute ist er gewaltig und es wundert mich, dass sie das auf diese lockere Art und Weise einfach wegputzen. Natürlich, eben, bei ihnen in den Bergen ist es wärmer, ist es schöner und zum Teil Skifahren muss man in Oberhinberg dann irgendwann ganz vergessen. Aber das Wasser fehlt, das wissen Sie ja dort. Und dann kommen Sie dann wahrscheinlich und sagen, was wollen Sie denn? Keine Subventionen. Direktzahlungen für die Wasserversorgung.
Was sagen Sie da den Leuten, warum ist denn damals so viel kälter geworden plötzlich? Wer war denn damals die Schuld gewesen?
Nein, das hat schon Verschiebungen gegeben.
Aber warum
mit der Eiszeit.
Wer ist denn damals schuld?
Oh, nein, dort war niemand schuld gewesen. Nein, dort ist eben
aber
Menschen
warum, aber warum ist es so kalt worden damals?
Reden wir jetzt über die Eiszeit oder reden wir jetzt über
die Gegenwart? Wir reden über den Wandel vom Klima.
Also
da müssen Sie mir jetzt eine Antwort geben. Warum ist denn damals plötzlich so viel kälter worden? Und sind die Gletscher davon anwachsen? Wer ist schuld gewesen damals?
Nein, weil es die Schwankungen hat es natürlich gegeben. Das ist ganz klar.
Aha, und jetzt, aber jetzt, was ist denn nicht?
Jetzt ist es menschengemacht, oder?
Ja. Das ist der Unterschied, oder?
Ja, das ist ein großer Unterschied.
Das ist die Glaubensfrage, die Sie
haben.
Damals war niemand schuld. Gewesen.
Nein,
da ist es einfach passiert. Und heute, wo es wärmer wird, ist der Mensch
es schuld. Es gibt natürliche Schwankungen. Hat es immer gegeben in den 13 Milliarden Jahren seit dem Urknall. Das hat es immer wieder gegeben. Aber was jetzt ist, ist einmalig. Das hat es vorher nicht gegeben mit dieser CO2-Ausstoss. Situation, die wir weltweit haben. Aber Sie haben das nicht gesehen.
Also ich halte fest, wenn es kälter wird, dann ist niemand schuld. Wenn es wärmer wird, ist es nur der Mensch. Das ist die Aussage von Roger Schawinski.
Nein, das ist eine banale Reaktion. Das haben Sie nicht recht zugelassen. Also der Christoph Blocher war immer tonangebend. In der SVP ist es immer noch weg. Gehört eigentlich zum inneren Zirkel von Christoph Blocher? Sie auch?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiss, wer der innere Zirkel der Partei ist. Da sind wir ganz Haufen Leute von Franz Grütter, Sandra Solberger, Thomas Matten, Selin Amondri, Magdalena Martullo Blocher,
Thomas Eschi. Man hat das Gefühl, es ist so wie bei den Republikanern in Amerika, wenn der Trump etwas sagt, dann höseln alle. Und ich habe das Gefühl, bei der SVP ist es gleich mit dem Blocher immer, obwohl er auch keine Funktion hat, wie der Trump keine hat.
Ja, da sind sie vielleicht jetzt 10 Jahre zu spät. Also ich habe ihn noch erlebt, als ich auf Bern gekommen bin 2015, als er regelmäßig an der Fraktionssitzung dabei war. Das macht er heute nicht mehr. Er ist bei Covid noch eins gekommen und jetzt frisch noch, wo wir wegen der Finanzen sehr stark angeschlagen sind, noch eins seine Sicht zu geben aus der Vergangenheit. Aber sonst mischt er sich nicht mehr in tägliche Prozesse.
Also, Sie haben ja eine ähnliche Karriere wie der Toni Brunner. Er war zwar noch jünger, als er in den Nationalrat gekommen ist. Er ist auch jung Präsident geworden, ist auch Bauer gewesen, hat locker können Bundesrat werden. Und irgendwann hat er gesagt, nein, ich gehe lieber zurück. Ich gehe zu meinen Kühen. Zu meinen Erdinger-Kühen, hat er mir gesagt, das ist viel lässiger als mit diesen Politikern in Bern. Und ist wirklich gegangen. Ist das auch möglich, dass es bei Ihnen passiert? Oder dass Sie dann doch sagen, wenn dann die Chance kommt, Bundesrat zu werden, hallo Marcel, das würdest du dann doch noch ernsthaft in Betracht ziehen?
Also wie ich das Erste, das Erdinger gehört auf den Tisch, er hat Ehringer-Kühe.
Ehringer,
jawohl. Sonst ist er beleidigt natürlich.
Gut, okay.
Nein, Spass beiseite. Nein, Bundesrat ist definitiv nicht das Ziel. Warum? Da bestimmen Fremde deine Agenda. Und ich habe schon noch gerne selber, wenn ich angefragt werde, heute kommst du an den Termin, ja oder nein, an den Anlass, kann ich sagen, ich komme oder ich komme nicht.
Also, grossartig. Also, die Partei hat einen neuen Präsidenten. Der kann gut Schweizerdeutsch im Vergleich zum letzten, was dieser Partei sicher helfen wird, im grössten und wichtigsten Teil von der Schweiz. Er heisst Marcel Dettling. Sie haben noch einen Titel zu gut, Herr Dettling.
Der nächste Titel ist das Leben. Vom Hess, Niklaus Hess von Küsnacht, der junge, super Musikant. Und ich habe gedacht, ich muss hier auf Zürich, muss ein bisschen meine Schweizer Musik mitbringen. Ein Titel sollte es verleiden, ein bisschen Ländler.
Thank you.
Wir wechseln von einer Partei zu einer anderen. Der Domenico Giraldi Giovanelli war mal Juso-Präsident in der Sektion Zofingen und mittlerweile Major im Militär. Mich hat interessiert, wie passt denn das eigentlich zusammen?
Das ist eine gute Frage. Die ist auch mir schon mehrmals gestellt worden.
Wenn jemand die Antwort anfängt mit, es ist eine gute Frage, dann hat er meistens keine gute Antwort.
Ah, gut, das weiß ich nicht. Die Regel kenne ich noch nicht, aber... ja, es ist ein Paradoxon. Oder? Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit meiner Hintergrundgeschichte zu tun, dass mein Urgroßvater im Aufstand von Warschau gefallen ist. Also er ist von den Nazis ermordet worden. Und da hat man ein bisschen eine andere Einstellung gegenüber dem Militär, als jetzt das zum Beispiel die Jusos oder gerade XOA hat.
Eben, also das ist eigentlich, sind die entgegengesetzten Pol, oder?
Ich finde nicht unbedingt. Also ich habe mich für das Militär dazu mal entschieden, weil ich hätte noch eine Gewissensprüfung machen müssen. Dann wäre ich zum Psychologen gehen und dann wäre es darum gegangen, wird ja müssen mit dem Gewissen müssen argumentieren, dass man nicht ins Militär geht. Und das habe ich irgendwie nicht können. Also zumindest nicht in der Schweiz.
Also Sie haben fast 6 Jahre von Ihrem Leben im Militär verbracht und haben sich dort in diesem Umfeld wohlgefühlt, offenbar.
Ja, ja. Also es ist lustigerweise, hat die Leute in der Armee weniger das Problem damit gehabt, dass ich ein dezidierter Linker bin, als die Linke, dass ich in der Armee bin.
Okay, also, wenn man eben Ihre Lebensgeschichte anschaut und Sie schreiben darüber, darum kann ich auf das eingehen. Ihre Eltern sind schwer drogensüchtig, Sie haben sie beschrieben.
Ja, genau.
Erzählen Sie mal.
Ja, ich habe das selber gar nicht so viel mitbekommen, weil mein Vater hat, dann hat sich eigentlich entschieden mit 3 Jahren, dass es besser ist, dass ich nicht bei ihnen
aufwachse. Also, wo Sie 3 Jahre waren?
Ja, genau. Wo ich 3 Jahre war, hat er mich zu den Grosseltern abgegeben.
Das heisst, er hat Verantwortung abgegeben?
Er hat Verantwortung abgegeben, ja. Genau.
Und wie war das für Sie dann gewesen? Eben nicht mehr bei den Eltern zu sein, an einem anderen Ort und dann eben zu erfahren, dass Ihre Eltern offenbar mit dem Leben nicht richtig zu Schlag gekommen sind?
Das war sehr schwierig, vor allem, weil man in der Familie nicht darüber geredet hat. Und das sind dann vor allem so Tage wie Weihnachten oder Geburtstag, sind nicht so toll gewesen, weil die Eltern haben es wieder mal geschafft, irgendwie anzuläuten oder zu gratulieren und so. Und darum habe ich so eine gewisse Abneigung gegen solche Tage.
Okay, und Sie beschreiben dann das, was Sie da erlebt haben in dieser Jugend, dass Sie das angeführt hat zum Philosophiestudium. Warum denn?
Ja, das hat damit zu tun, mit meinem Erlebnis aus der Kindheit. Ich war da bei den Eltern in der Ferien und dann habe ich miterlebt, wie meine Mutter hässig geworden ist und sozusagen ein Restaurant zerlegt hat. Und ich hatte dann recht Angst gehabt, dass das...
Was? Nicht... Sie hat das Restaurant zerlegt?
Ja,
also ist sie nicht hässig geworden, ist sie aggressiv geworden?
Ja, sie ist wirklich aggressiv geworden, hat auch von Stühlen umschmeißen und so Zeug und irgendwie die Servierfrau hat mich dann auch rausgebracht und... Ich habe nachher sind wir irgendwie heimgegangen und ich im Bett habe recht Schiss gehabt, dass natürlich jetzt die Polizei kommt, oder? Und es hat so wie irgendwie mein Vater hat irgendwie sie können beruhigen, hat ihr glaube sogar noch einen Ohrfeigen gegeben und so und ich habe dann das an meiner Tante erzählt und dann hat sie mir dort eben so erzählt. Ja, normalerweise ist es eben umgekehrt. Also normalerweise ist es so, dass eigentlich meine Mutter meinen Vater verprügelt. Oder? Und das ist natürlich, wenn man das mit 8, 9 Jahren so mitbekommt und das vor allem nicht gewusst hat, ist natürlich das konfrontiert das auch mit Fragen. Oder? Und ich habe im ersten Teil von seiner Mutter und mich fragt sich natürlich nachher auch, was macht das mit mir oder was steckt in mir drin, dass das auch so passieren könnte. Und das ist mir eigentlich dort so... Für mich die Entscheidung dort war, dass ich eigentlich jedes Problem versuche mitzudenken lösen und auch jeden Konflikt irgendwie versuche vernünftig zu lösen, weil ich wollte ja nicht so sein wie meine Mutter. Und das hat dann zuerst so ein bisschen zum Interesse zu der Geschichte und dann nachher von dort eigentlich zu der Philosophie geführt.
Eben, dann haben Sie sich mit Rassismus auseinandergesetzt, mit Verschwörungstheorien und sind dann Religionswissenschaftler geworden. Und gleichzeitig schreiben Sie auch, das hat aber nicht irgendwie verhindert, dass sie nicht auch Depressionen bekommen haben.
Ja, natürlich. Also ich würde sogar gerade behaupten, dass ein Philosophiestudium das nicht unbedingt einfacher, sondern schwieriger gemacht hat. Mhm. Oder weil man dann natürlich sich mit, gerade wenn man sich mit dem Schwerpunkt Ethik auseinandersetzt und nachher miterlebt, was eigentlich auf der Welt alles passiert. Jetzt, ob das Klimawandel oder die ganzen Kriege sind, dann macht das einem noch, je nachdem, noch anfälliger gegen, wie soll ich sagen, gegen Konflikte und toxische Verhältnisse und schwierige Situationen.
Aber eine Reaktion von Ihnen war ja Militärkarriere. Das verwundert dann, dass das irgendwie der Weg ist, wo Sie das Gefühl haben, das führt aus dem heraus.
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt eine bewusste Entscheidung war, um den Weg dort rauszufinden. Obwohl das mir in den letzten Jahren sehr viel auch geholfen hat, die Ausbildung dort. Ich wollte zuerst eine normale Rekrutenschule machen. Bin dann aber mit langen Haaren eingerückt und mein Kompaniekommandant hat gefunden, ja, ich muss jetzt die Haare schneiden, sonst gibt es keinen Ausgang.
Und dann bin Haben Sie es gemacht?
Nein, ich bin am zweiten Tag aus Kompaniebüro gegangen und habe ihm das Dienstreglement gezeigt und gesagt, sie dürfen mir das so nicht befehlen, wenn ich das Haarnetz dabei habe und so. Ich bin der Einzige, der das gemacht hat. Und dann ist noch relativ schnell klar geworden, dass ich zum Unteroffizier weitermachen sollte. Weil wenn natürlich einer kommt, mit der eigenen Regel der Chef kommt, sozusagen kommt in Frage stellen, dann macht das aufmerksam. Und dann habe ich für mich selber entschieden, ja, ich will mich zu nichts zwingen lassen. Also, und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dann mache ich halt gerade weiter zum Offizier.
Eben, und Sie sind jetzt Major, haben immer noch lange Haare, oder? Kann man sagen?
Ja, jetzt
sicher kein Militärschnitt. Ja, kennt und auch ein Bart. Und das geht jetzt alles zusammen irgendwie bei Ihnen, oder?
Es ist natürlich so, bevor ich ins Militär gehe, gehe ich doch immer zuerst zum Coiffeur. Also, dass zumindest die Haare wieder kürzer sind und die sind jetzt eher an den längeren Dings. Und die Einstellung zum Bart hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren im Militär eigentlich auch geändert. Also, es gibt auch Leute, Herr Oberst, die mit einem Bart rumlaufen, mit einem rechten Buschigen und so.
Also, aber dann haben Sie ja müssen einen Weg ein bisschen im zivilen Leben finden und haben das Gefühl, ich gehe zu einer NGO. Also, etwas Gutes machen für die Welt, oder? Mhm. Die Welt verbessern. Und sind dann irgendwie auf Netzcourage gestoßen und haben dort als Rechercheur angefangen. Wie war der Kontakt dort?
Ja, eine gute Freundin von mir hat eben vorne dort schon angefangen. Und dann habe ich per Zufall auf Facebook eine Stellenausschreibung gesehen für einen Rechercheur und Praktikant zuerst, eben bei einem Rassismusprojekt mitschaffen. Und dann habe ich für mich
gedacht, was ist ein Rassismusprojekt?
Also es ist darum gegangen, wir haben Online-Kommentare gesammelt, rassistische Kommentare und haben die versucht auszuwerten. Oder? Und ich war eigentlich zuerst einmal für das Sammeln von diesen Kommentaren zuständig gewesen.
Das hat Ihnen entsprochen?
Ja, das hat mir eigentlich Spass gemacht und ich wollte etwas Gutes machen. Und ich habe dann auch gefunden, wenn man irgendetwas in der Welt verändern will, dann muss man eigentlich zuerst mit der Wissenschaft anfangen. Man muss es zuerst untersuchen und man muss zuerst mal herausfinden, was passiert da überhaupt.
Also Sie haben natürlich müssen in Kontakt treten mit der Chefin, mit der Gründerin, mit der Jolanda Spies-Hecklin. Wie haben Sie sie eigentlich kennengelernt? Haben Sie sie überhaupt je gesehen gehabt, dort, bevor sie angestellt worden sind?
Nein, ich habe sie vor allem nie gesehen.
Telefoniert haben Sie öfters mit ihr?
Später ist es so, dass wir vorwiegend über Zoom eigentlich
mit eben, es ist interessant, dass Sie in anderthalb Jahren gearbeitet. Sie haben sie, glaube ich, insgesamt zweimal gesehen.
Ja, zweimal in Realität.
Aber was in Realität?
Ja.
Aber was ist denn das für eine Organisation? Klar, wir haben dort auch noch Corona gehabt, ist ein bisschen schwierig gewesen, aber trotzdem einen richtigen Kontakt, sie richtig können einschätzen, sie ihre Augen können schauen, wäre noch wichtig, oder? Wenn ich ihnen jetzt in die Augen schauen kann. Ja. Das hat dort gar nicht stattgefunden?
Nein, das hat dort gar nicht stattgefunden. Und eben, es ist gerade in dieser Corona-Zeit gewesen. Wir sind alle im Lockdown gewesen. Darum hat mich das irgendwie die ersten paar Monate auch, wie soll ich sagen, auch noch nicht irritiert. Und sie hat dann einfach gefunden, wir machen das so weit, das ist einfacher. Dann müssen wir nicht auf den Zug rausfahren, ins Büro und so. Und man hat sie dann halt einmal pro Woche eine Stunde oder zwei Stunden in der Teamsitzung im Zoom hat man sich austauscht. Und zwischendurch hat man auch noch telefoniert oder WhatsAppelt oder weiss nicht was. Aber das ist natürlich je länger mehr habe ich dann auch gefunden, irgendwie ist schon ein bisschen komisch.
Sie haben ja dann erfahren, dass, glaube ich, Ihre Vorgängerin, eine Freundin von Ihnen, ausgeschieden ist unter Umständen, die nicht ganz klar gewesen sind. Und die Stellvertreterin dann von der Jolanda Spies-Hecklin hat Selbstmord gemacht. Wie ist das Ganze angekommen?
Das ist sehr schwierig gewesen. Also ja, durch als ich dann mitbekommen habe, dass sie, also meine beste Freundin, also nicht meine beste Freundin, also meine gute Kollegin ausgeschieden ist, habe ich natürlich auch schlechtes
Gewissen. Mit psychischen Problemen?
Ja, das habe ich eben auch erst viel später erfahren, also etwa ein halbes Jahr oder so später erst. Also da war gar kein Kontakt gewesen. Und dann nach drei Monaten arbeiten, habe ich dann schon gemerkt, dass zwischen Chefin und Stellvertreterin hat es immer ein bisschen wieder gekriselt. Und dann, aber so der Selbstmord von ihr ist natürlich für mich aus dem heiter hellen Himmel gekommen.
Wie ist das kommuniziert worden?
Ich bin dort in einem Seminar, auch in einer Zoom-Sitzung gewesen, und habe dann plötzlich von der Yolanda ein Mail bekommen, eben, dass eine Kantonspolizei angerufen hat und eben gesagt, ihr mitteilt habe, dass sie sich also die Stellvertreterin umgebracht hat.
Und ist das irgendwie noch kommuniziert und auch noch verargumentiert worden oder verarbeitet worden innerhalb von der Gruppe? Weil das ist ja absolut außergewöhnlich, dass so etwas passiert.
Ja, also man hat natürlich dann zuerst mal, sie hat dann zuerst mal alle ein Stück weit freigegeben, um das ein bisschen zu verarbeiten. Und dann ist irgendjemand vom Care-Team, Kanton Zug, psychologisches Care-Team, ist mit uns auch in so einer Zoom-Sitzung drin gewesen, wo wir auch darüber können reden und so. Und das ist eigentlich auch gut gewesen, dass der Teil von der Verarbeitung. Und sie hat dann auch gefunden, wir werden das vielleicht nochmal wiederholen. Und das ist dann nachher aber nicht passiert.
Aber kann man sagen, dass in diesem Umfeld oder in dieser Gruppe vor allem psychisch ein bisschen angeschlagene Personen vorhanden gewesen sind, inklusive sie selber?
Ja, ich würde schon sagen, dass es haben zumindest alle einen riesengroßen Rucksack dabei gehabt. Und ich hatte meinen Rucksack dabei, die Stellvertreterin hat einen Rucksack und auch die Jolanda hat ihren eigenen Rucksack mitgebracht.
Mhm. Dann hat es aber natürlich auch strukturelle Probleme gegeben. Es hat zwei Co-Präsidenten gegeben in diesem Verein, zwei Nationalrätinnen, Tamara Funicello, SP, Greta Gysin, Grüne. Und dann schreiben sie, hat sich eine Kluft aufgetan zwischen in beiden, die dann auch zu ihrem Rücktritt geführt hat und die Jolanda Spies-Häcklin.
Ja, genau. Ich habe natürlich nicht immer alles mitbekommen, weil das ist ja, wenn man nur online und nur von ihrer Seite die Informationen bekommt, aber man hätte dort, das eine Streitpunkt war ein Bericht, den man musste, schreiben musste. Und das ist sehr herzig verlaufen.
Ein Bericht, den man musste machen, weil man ja staatliche Gelder bekommen genau. Hat. Man musste belegen, was man gemacht hat, die Tätigkeit.
Genau, man musste das dokumentieren. Das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man irgendwie Bundesgelder bekommt. Und das Schreiben von dem Bericht ist sehr herzig verlaufen. Man hat Termine nicht können einhalten und es sind Dokumente nicht abgeliefert worden, die man hätte sollen abliefern. Und das ist so. Das ist sicher der erste. Und der zweite Punkt ist, was wahrscheinlich das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist ein Sachspend gewesen.
Was ist ein Sachspend? Geld?
Nein, es sind Inseratplätze gewesen.
Aha.
Also es ist
hat jemand gesagt, ich habe gratis Inseratplätze? Also jemand, der die Möglichkeit hat, solche Leistungen zu erbringen?
Ja, das war jemand, der auch gegen die Medien geklagt hat und dann sozusagen als Teil von dieser Gutmachung eigentlich jedes Jahr Inseratplätze bei der Tamedia bekommen hat.
Und die haben ihr dann bekommen, ja. Aber das war ein verurteilter Sexualtäter. Und genau. Das hat, glaube ich, zu dieser Auseinandersetzung geführt, dass man von einem verurteilten Sexualtäter Leistungen übernimmt, oder? Die Jolanda genau. Spies-Häcklin schreibt, sie war dafür, die anderen sind dagegen gewesen. Genau. Und das hat das zum Platz gebracht.
Ja, das ist nicht der einzige Grund, aber das ist wahrscheinlich das, was das Fass eigentlich zum Überlaufen gebracht hat.
Du meinst, Girelli Giovanel, der das Buch geschrieben hat über Netzcourage, ein Verein von der Jolanda Spies-Häcklin, der übrigens gesagt hat, stimme alles nicht. Und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich so gewusst, das stimme alles nicht, oder? Haben Sie das zur Kenntnis genommen?
Das habe ich zur Kenntnis genommen, von Ihrer Stellungnahme, ja.
Okay. Machen wir Musik, was ist der erste Titel?
Das ist «Rose Tattoo» von Dropkick Murphys und das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein Lieblingslied.
Around me, so I wouldn't be alone. Some may be from
Dieses Jahr hat Uli Frey zwei Fotobücher mit Künstlern und Konzertbildern aus über 1500 Live-Konzerten seit 1974 veröffentlicht. Uli, heute bist du ja in erster Linie Fotograf, bist aber auch ein ehemaliger Zahnarzt. Was hast du als Teenager eigentlich wirklich werden?
Also als Teenager habe ich immer gesagt, ich will Architekt werden. Mhm. Aber das ist eher wahrscheinlich vom Sandkasten hergekommen. Also ja. Das habe ich nicht weiterverfolgt, nie. Also
aber du hast dann ganz etwas anderes gemacht. Du hast nachher von der Hand ins Maul gelebt.
Von der Hand ins Maul?
Ja,
nein.
Als Zahnarzt.
Ja, also das ist ja so. Also, eben, dann ist irgendwann ja schon mal die Liebe von der Musik gekommen. Jetzt habe ich über das Programmieren geredet und dann ist irgendwann Musik gekommen. Das Aha-Erlebnis. Meine Eltern haben mir immer probiert, Klassik näher zu bringen. Haben mir Klassikplatten geschenkt. Und das habe ich gehört, aber das hat mich irgendwie nicht berührt. Und dann, glaube ich, 1970 bin ich an mein erstes Popkonzert gegangen in der Aula Wetzikon. Und das ist eine Erweckung gewesen. Ich habe plötzlich gemerkt, das ist Musik, die mich berührt. Das ist meine Musik. Und dann bin ich eben auch nicht zufrieden gewesen, nach dem Konzert heimzugehen. Ich wollte einfach wissen, wie ist das möglich, dass die Leute Töne von sich geben, die mich so berühren, die irgendwie mein Lebensgefühl widerspiegeln. Mhm. Oder? Und dann habe ich angefangen, den Regionalzeitungen an Leute zu schreiben.
Zürichsee-Zeitung?
Die haben ja gesagt.
Okay.
Haben gesagt, schick mal etwas, mach etwas und schick etwas. Und da bin ich... Der erste Artikel ist 74, also bin ich 16, 17.
Journalist hast du dann wollen werden, richtig?
Es ist eben das. Mich hat Musik fasziniert, nicht Politik oder irgendwie so Zeug. Das, und das hat damals, in den 70er Jahren, ist das keine Option gewesen. Also du hast nicht können Musikjournalist in der Schweiz werden. In England vielleicht, in den USA.
Aber wieso bist du denn also nicht Musikjournalist und nicht Architekt geworden, sondern Zahnarzt?
Dann hatte ich einen Vater, der gesagt hat, du sollst etwas recht zu lernen.
Was hat denn dein Vater gemacht?
Er war Maschineningenieur.
Okay. Also er hat etwas Rechts gemacht?
Er hat etwas Rechts gemacht.
Und hat das Gefühl gehabt, mein kleiner Oli muss jetzt da auch etwas Rechts machen.
Auch etwas Rechts
und wieso?
Wieso
die Auswahl von allen Sachen das bist du am Schluss bei der Zahnmedizin hängen geblieben?
Ich habe mich zuerst für Medizin eingeschrieben.
Ja.
Und habe auch ein Jahr als Mediziner studiert. Es war so, dass ich aber einerseits eine Affinität gehabt für alles Naturwissenschaftliche, also Programmieren. Ich habe auch Verstärker gebaut und auch Piratensender.
Das höre ich aber gar nicht.
Das war vor deiner Zeit.
Ah, gut,
das war aber genau dann, wo wir gelächzt haben nach,
ja,
nach etwas auf UKW, was passiert.
Okay,
oder?
Ja.
Einen eigenen UKW-Sender. Radio Schorsch.
Radio Schorsch? Und warum?
Schorsch war schon unser Latinlehrer, also der Vorname vom Latinlehrer.
Das ist am Zürichsee, ist das irgendwie der Name?
Ja. Wir haben Phone-Ins gemacht und alles. Von der, ja, eben, also das ist,
wie lange ist das gegangen?
Knapp fast zu lang. Also, wir sind
knapp
nicht
fast zu lang?
Ja, wir sind in der Zeitung
oder Post
worden.
Ist rumgefahren dort mit den Peilwagen und so und hat die ausgehoben.
Nein, eben ausgehoben Gott sei Dank nicht.
Andere
sind ausgehoben worden, ich Gott sei Dank nicht. Wir sind dann in der Zeitung, also wir sind mal aufgelistet gewesen in einem Verzeichnis von Piratensender und haben dann gefunden, jetzt ist langsam genug. Haben dann aber das Konzessionsgesuch gestellt für sag Radio mal. Zürich Nord.
Aha.
Ein paar Kollegen und ich. Wo
das hat man damals gar noch nicht können.
Doch, also dort, wo...
Ah, dann
wo
ganz spät.
Ja,
das war Jahre später, das war 1983 erst. Und wo dann Radio 24 gekommen ist, wie ist das bei dir angekommen?
Ja, bin da mit dem Fähnchen am Auto in der Gegend rumgefahren.
Neben eben deiner Tätigkeit in der Zahnarztpraxis hast du bei Radio angefangen, zuerst bei Radio Zürichsee, dann 24 und dann bei Radio 1 vor allem am Anfang an bist du da gewesen, hast da die Jukebox gemacht. Das war da dort, gewesen, wo du richtig hast können dich einbringen, oder?
Das stimmt, ja. Also das ist, und ich muss sagen, also die Anfangszeit beim Radio, das war bei Zürichsee, war natürlich eine goldige Zeit gewesen. Kein Mensch hatte eine Ahnung gehabt, wie man Radio macht. Das ist eigentlich
also
alles.
Wir haben es schon gewusst. Also entschuldige,
die
vielleicht am See oben noch nicht.
Ja, aber es hat niemand oder nicht viele können sagen, sie haben Radioerfahrung. Klar. Das hast du ja nur können bei Radio Veromünster haben und die sind
Radio
nicht unbedingt
24.
Und Radio 24 Gruppera, genau. Also, ja. Aber eben, es ist noch ziemlich alles erlaubt gewesen. Man hat wirklich Radio aus dem Handgelenk gemacht, extrem viel live, also mit den entsprechenden Pannen, wo einfach Leute am Telefon plötzlich auf dem Sender gewesen sind, wie man den Fall
falschen Knopf gedrückt hat und so. Es war wirklich noch Radio gewesen, aber die Reaktion, ich meine, das weißt ja du auch, die war gewaltig gewesen, weil die Leute Freude gehabt haben, dass
etwas Neues ist gekommen. Logisch, ja. Und irgendwie das Monopol, das sehr strikten und sture Monopol dort von Berowünscht oder DRS, was es dann nachher geheißen, das ist dann weg gewesen. Also genau. Man hat dann auch eine Zweiweg-Kommunikation gemacht, was früher nicht gegeben. Früher haben nur die einen gesendet und die anderen dürfen hören. Und dort beim Privatradio habe ich, glaube ich, einen kleinen Beitrag geleistet. Hat man es umgekehrt. Man hat gesagt, nein, alle sollen können etwas sagen können. Also das, was man heute natürlich hat, mit technologisch ganz anderen Möglichkeiten im Internet.
Genau.
Was ist da mit deinen Patienten passiert in dieser Zeit?
In dieser Zeit habe ich nur einen Tag als Assistent gearbeitet. Aha. Das war von 1983 bis so 91, 92. Gewesen. Und dann habe ich gefunden...
Das war der Hauptjob im Radio. Ja. Und das hat auch wieder geändert nachher.
Nachher, wo das Radio, also Zürichsee jetzt von Steffen nach Rappi, hat es riesige personelle Wechsel. Chefredakteur ist gegangen, Programmleiter, Jürg Kauer ist gegangen. Da habe ich gefunden, nein, also jetzt habe ich es gesehen mit dem Radio und habe eine Praxis übernommen, also dort, wo ich Assistent war.
In Männedorf.
In Männedorf.
Genau, und dort bin ich damals extra rausgefahren, weit gefahren, um in Genuss zu kommen von den Fertigkeiten von Uli Frey.
Ja.
Und habe nicht darunter gelitten, muss ich ehrlich sagen. Aber die Musik dort, wo du laufen lässt in der Praxis, war ganz klar gewesen. Gute Musik, richtig guter Sound. Und dort bist du natürlich schon voll unterwegs an Konzert.
Genau.
Das gewaltiges Buch, also zwei Bände, mindestens 5 Kilo. Was kostet das Ganze? Also es ist sehr ambitiös. Vor allem am Anfang hast du gedacht, wenn schon ein Buch, jetzt nicht mehr wie dort mit Sibni gemacht, dann schon das Größte von allen.
Das ist so. Es kostet 89 Franken, also beide zusammen in einer Box.
Mir noch günstig, also ja, für das, was da geliefert worden ist.
Ist es, ja. Haben viele schon gesagt, ja, 89 pro Band. Ja. Und ich gesagt, nein, 89 zusammen. Ich wollte einfach nicht über 100 gehen. Ich habe gefunden, nicht, das ist Schmerzgrenze.
Klar, gut. Aber das hast du wollen machen. Ja. Und das basiert auf dem, dass du einfach immer an Konzert gegangen bist. Wie hat das angefangen und dann angefangen hast zu fotografieren? Erzähl. Ja,
also eben, das ist mit der Zürichsee-Zeitung. Eben, das ist, dass ich einfach wollte den Kontakt haben. Ich bin nicht zufrieden gewesen, einfach an ein Konzert gehen und wieder heimzugehen. Also ich einfach wollte mehr haben. Und dann habe ich angefangen, Interviews machen mit Musikern und eben Konzerte besuchen und fotografieren.
Aber das hast du nicht gelernt?
Nein, mein Vater ist da auch wieder halt als Ingenieur. Er ist ein leidenschaftlicher Fotograf. Ich habe, glaube auch mit 6, 7 die erste Plastikkamera, also Rollfilm, wo extrem nach Plastik geschmeckt hat aus China, habe ich schon Fotos gemacht in der Primarschule. Und das ist nachher halt immer, die Technologie ist immer weitergegangen. Und, ja, aber es ist eigentlich Learning by Doing, das muss ich so sagen.
Also es sind zwei Bands, einer ist analog und das andere ist digital. Und im Radio kennt man das auch, analogisch UKW. Und das ist mindestens so gut wie das digitale DAB-Zeug, das wir ja heute haben. Aber bei den Fotos ist es anders, weil digital ist eindeutig besser. Also wenn man das jetzt vergleicht, ist ja unglaublich. Es sind ja Welten.
Ja, das ist krass. Wobei, es ist lustig, oder? Also ich staune immer. Ich habe jahrelang bin ich heimgekommen mit dem Töffli vom Kongresshaus, vom Volkshaus und habe dann so die Jobo-Tanks, also den Film da im Dunkeln und dann den Jobo-Tank geschwenkt und nachher vergrößert, habe mich die ganze Zeit mit dieser Chemie umgeschlagen, bis ich ein Bild hatte. Und heute schaue ich mit einer gewissen Belustigung Junge, die wieder zurückgehen zu dem, also die das suchen und das Analoge wieder machen.
Aber wie erklärst du dir das? Das ist ja wie Vinyl.
Ja, genau.
Plötzlich kommen so Sachen führen oder sogar, was habe ich letztens gelesen? Tonbänder, oder?
Ja.
Wie erklärst du das? Also von der Qualität bei den Fotos kann es also nicht kommen.
Das ist es, ja. Das ist für mich das Killer-Kriterium. Darum werde ich nie mehr Tank schwenken. Wieso? Ich denke, es ist einfach eine Faszination für eine Zeit, die die nicht erlebt haben. Ich sage dir, wenn du es jahrelang hast müssen machen, die Chemie und die Bilder in den Bädern schwenken und so, dann bist du froh gewesen, was vorbei war. Mhm.
Also gut, das hast du gemacht. 1500 Konzerte, hast angefangen zu fotografieren. Muss man dann da irgendwie einen Zugangspass haben, einen speziellen, dass man überhaupt das machen kann? Weil das sind zum Teil wirklich Aufnahmen, ganz nahe sind die gemacht worden, während einem Konzert, da kommt ja nicht jeder an.
Ja, also früher ist es völlig unverkrampft gewesen, da hat kein Mensch kontrolliert, haben sie vielleicht geschaut, ob das Kassettengerät dabei ist, aber eine Kamera ist null Problem. gewesen. Also die frühen Bilder habe ich einfach, hast einfach machen können.
Bist du einfach auf die Bühne gegangen zum Teil?
Nein.
Oder vor der Bühne?
Vor der Bühne. Und nachher ist es so, dass es gibt eine Regel, die in Eisen geschmiedet ist. Die heisst «Three Songs, No Flash». Das ist eigentlich dann das, was nachher gekommen ist. Also man darf die ersten drei Songs darf man fotografieren, dann im Graben rein, als akkreditierter Fotograf.
Also bist akkreditiert.
Dann bist du dann akkreditiert, aber eben ohne Blitzlicht. Und das, was ich jetzt bei vielen Bands erreicht habe, wenn ich es so sagen darf, ist, dass du eben dann also eigentlich in den inneren Kreis gehörst von der Band.
Okay, wo ist das passiert zum Beispiel? Erzähl mal.
Bei Krokus, bei Gotthard.
Das sind Schweizer Gruppen, aber du hast ja international Deep Purple, also eine spezielle Gruppe. Wie bist du dort in den inneren Kreis hineingekommen?
In dem, dass ich Fotos, die ich von ihnen gemacht habe, die Chancen bekommen habe, die einem Manager zeigen. Ein Bruce Payne, das hat mir die haben in Montreux gespielt und ich habe sie ein paar Jahre vorher fotografiert und habe die Fotos mitgenommen. Und dann hat mich ein Freund gesagt, ja komm, Backstage, ich stelle dich einem Manager vor, du machst gute Bilder, zeig ihm die. Und dann habe ich ihm die gezeigt und er hat die angeschaut. Und das ist wirklich ein grumpy old man. Aber wirklich, also kein Wort zu viel. Und so, what equipment do you use? Do you have Hasselblad? Und ich, nein, nicht Hasselblad, Nikon. Und so, okay. Und ich dachte, oh Gott. Und am Schluss macht die Schublade auf und sagt, I like your pictures. I want you to shoot the whole show tonight.
Okay.
Und gibt mir so einen All-Access-Pass und sagt, jetzt geht's los.
Okay, und was hast du mit diesen Fotos gemacht? Haben sie es einfach genommen oder haben sie auch noch etwas dafür gegeben?
Nein, dort ist nichts gezahlt worden. Und nachher habe ich von dem Abend ja dann eben auch Fotos gehabt. Die habe ich dann geschickt ihm zur Auswahl. Und nachher ist dann zurückgekommen, dass ich auf Tournee, haben sie mich dann auf Tournee eingeladen, dass ich sie auf Tournee begleite.
Und dort haben sie etwas gezahlt?
Dort haben sie mir etwas gezahlt, ja.
Okay, und was ist mit diesen Fotos passiert?
Die haben also einen grossen Teil haben sie in einem Tourbook für Japan. Also die Japaner kaufen offenbar, früher haben sie es ja auch noch gegeben, also kaufen sie das Programm.
Klar, oder dort, wo es noch kein Popcorn gab.
Genau. Und in Japan scheint das noch ein Relikt zu sein. Also die kaufen noch das Programm von der Band, die sie schauen. Und dann haben sie ein wunderschönes so ein Buch gemacht, 30 Seiten. Jetzt sind alles meine Fotos.
Aber ist auch die Ambition gewesen, bei möglichst vielen Gruppen eben im Backstage-Bereich zu kommen?
Nicht bei möglichst vielen, sondern die, die mir gefallen.
Okay. Das ist wirklich... Welche sind die? Also es fängt ja in den 70er Jahren. Ja. Das ist eine ganze Gruppe von Reggae-Künstlern, oder?
Ja.
Also nicht nur Marley und Jimmy Cliff, aber auch Dennis Brown und Toots and the Maytals und wie sie heißen. Wie war die Stimmung?
Ja, also willst du jetzt wissen, Backstage, oder?
Backstage, ich habe es auch ein bisschen miterlebt, aber ich wollte es von dir hören.
Also die bleibende Erinnerung sind sicher die Gerüche Backstage.
Würde ich meinen. Zwei verschiedene, genau.
Die von der Küche, weil die haben immer ihre eigenen Köche dabei gehabt, die Backstage gekocht haben. Und da hat es also noch...
Mit Rastafari, die haben natürlich gesagt, wir nehmen kein Fleisch und kein Fisch. Wobei ich bin mal mit Peter Tosh nachgedacht und dort hat er dann Fisch genommen.
Okay.
Gut.
Und dann und das andere Geruch, der überall war, ist Ganja.
Genau, also Marihuana.
Ja, genau.
Genau, der Good Herb. Also, und wie hast denn du da mitgemacht?
Ich habe das genossen, ohne mitzumachen. Das löst immer wieder Erstaunen aus. Ich habe noch nie einen Joint im Mund gehabt.
Nein. Und auch noch nie etwas anderes genommen?
Nein.
Überhaupt nicht. Das ist sicher ein anderer Umgang jetzt mit den Konzerten und hinter der Bühne, als es früher war.
Absolut, ja. Also ich muss sagen, ich schätze es lieber mit den Eltern, weil es ist die sind viel easygoing. Es ist nicht mehr die Adrenalin oder Hormonschübe, wo vorher die Konflikte in diesen Bands, die du manchmal gespürt hast und Ärger und so. Das ist alles take it easy, es ist viel mehr laid back.
Also. Aber die machen das dann noch gern oder sogar noch wirklich euphorisch oder ist es jetzt einfach nur noch abrahmen und ein bisschen von den alten guten Zeiten irgendwie profitieren, weil nicht so viel guter Nachschub da ist?
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich denke, es macht schon noch Spass, weil eine Tour zu machen ist nicht nur lustig, also das geht in die Knöchel.
Erzähl mal, welche Tour hast du mitgemacht, wo du das Gefühl hast, wow, Heavy.
Ja, eben mit der Deep Purple, das ist eigentlich
die war.
Das ist vor allem Osteuropa. Also wir haben in Bukarest angefangen, nachher war Sofia, dann glaube ich Zagreb, nachher Wien, dann München. Und dann sind wir da in unsere Gegend gekommen.
Und dort ist also wirklich, ja gut, es sind nicht so grosse Distanzen, oder? Wie wenn man in Amerika unterwegs ist.
Richtig, aber es ist trotzdem, also ich habe die Städte nicht gekannt, ich habe mich gefreut, da dachte ich, du musst Sofia anschauen und so. Und du kommst zu nichts und bist einfach letztlich froh, dass du, wenn du 2-3 Stunden hast, wo du nichts machen musst, wenn du im Hotelzimmer kannst liegen und dann, es ist eigentlich nur, wenn du einen Day off hast, wo du wirklich Zeit hast, um etwas anzuschauen. Aber sonst ist es ermüdend.
Ermüdend, also, tun wir ein bisschen relaxen. Erster Musiktitel, was ist da angesagt?
Ja, gerade Deep Purple passend, Nothing at All.
Das war ein Folge von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.